Herzlich willkommen zum Greenpeace Greencast, dem Podcast von Greenpeace Berlin. Moderation Martin Hausting.
Hallo, heute geht es wieder um das Thema Energiespeicher. Nachdem wir schon in der 41. Ausgabe des Greencast über die Speichertechnologie Gas gesprochen haben, sprechen wir heute über eine andere Technologie, die Batterie. Lauritz Hamm sprach mit Clemens Triebel, Vorstandsmitglied der Unicos AG, über die Möglichkeit der Stromspeicherung in Batterien.
Herr Triebel, im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien wird immer das Thema Speicher genannt. Und es wird immer gesagt, dass sehr, sehr viel entwickelt werden muss und dass das noch eine der größten Hürden ist, die dem Ausbau derzeit im Wege stehen. Warum ist das so?
Erstmal ist es so, dass man in der Vergangenheit diesem Speichernotwendigkeit sehr wenig Beachtung geschenkt hat. Das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Probleme, weil hätte man vor 30 Jahren in den 70ern, 80ern damit angefangen, dann wären wir heute schon ein bisschen weiter. Prinzipiell ist es so, Sie können jedes 100% erneuerbare System, egal ob es jetzt über ganz Europa verteilt ist oder ob es nur auf einer kleinen Insel ist, mit einem vollautarken System vergleichen. Und deswegen können Sie auf den Inseln, die heute mit Diesel und Wind versorgt werden, das Problem der Anteile von fossilen zu erneuerbaren schon dort genau ablesen. Also wenn Sie mehr wie 20% Wind im Netz haben, dann ist die Netzstabilität dahin. Und dann müssen Sie, um das Netz zu stabilisieren, die Windenergie abregeln oder auch die Sonnenenergie. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, weil genau die Energie, die Sie eigentlich haben wollen im Netz, die würden Sie dann abregeln müssen. Wenn Sie sie aber im Netz haben wollen und dass sie Anteil hat an dem Verbrauch, dann müssen Sie das speichern. Sie können das mit Pumpspeicherkraftwerken machen, die man schon kennt. Die sind 100 Jahre alt, älter sogar. Aber das können Sie nicht überall bauen und deswegen reichen die Kapazitäten nicht aus. Und deswegen muss man andere Speicher erforschen und muss auch andere Speicher in die Verbreitung bringen. Und alle Leute, die auf einer Insel leben oder die ihr Haus versuchen, autark zu betreiben oder ja, die autarke Systeme haben, die kennen das Problem. Aber da wir ja in einer, sag ich mal, vollversorgten Welt groß geworden sind, haben wir das bisher so ein bisschen wenig beachtet.
Wenn man jetzt dieses Inselmodell auf Europa anwendet, dann haben Sie bereits gesagt, wir haben Pumpspeicherkraftwerke. Das ist aber ja meines Wissens nach ausgereizt zurzeit. Da kann man eben nicht mehr Neues nachbauen. Welche Technologien würden Sie denn für zum Beispiel den Standort Deutschland empfehlen?
Also eine Technologieempfehlung würde im Moment zu weit greifen. Meine Empfehlung ist erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir unglaublich viel Speicher brauchen, dass wir alle Ressourcen, die wir kennen, also da gehören auch die Pumpspeicher dazu, nochmal auf den Prüfstand stellen, dass wir Studien machen lassen, die nicht die Atomlaufzeit verlängert, sondern die dafür sorgt, mal auszurechnen, welche Speicherkapazitäten sind denn überhaupt notwendig, wenn so viel oder so viel Wind und Sonne zugebaut wird. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir 50% oder 100 sogar im Netz haben wollen? Da fehlen ja die gesamten wissenschaftlichen Grundlagen. Damit beschäftigt sich kein Schwein. Also wenn, bevor ich jetzt sage, der Lithium-Ionen-Block oder der Natrium-Schwefel-Block oder die Vanadium-Redox-Flow sind der Hit, was die Speicher anbetrifft, dann wünsche ich mir doch erstmal auf der großen politischen Ebene erstmal eine Sensibilisierung für das Thema schlechthin, möglicherweise eine Ausarbeitung von Fördermöglichkeiten, dann eine Intensivierung der Forschung, eine staatliche Ausgaben im Bereich eben Forschung und Entwicklung für Speicher. Das ist auch alles sehr verwaist und verarmt. Und dann eben eine ganze Menge von Pilotprojekten. Also die würden dann zum Beispiel auf Vanadium-Redox-Flow-Basis mal entstehen können. Die können heute auch schon im Megawatt-Bereich sein. Es gibt kleinere Forschungsprojekte auf Lithium-Basis, die könnten ausgebaut werden. Man könnte Natrium-Schwefel-Projekte, dass sie überhaupt mal eine Grundlage dafür haben, um über irgendetwas zu reden, müssen sie erstmal die Projekte alle haben. Sie müssen die bauen, sie müssen die beobachten über Jahre hinweg, um dann Entscheidungen in den nächsten 10, 20 Jahren treffen zu können, die nicht wieder ein Irrweg sind oder nicht wieder uns vor die Wand fahren, wo es dann heißt, na jetzt verlängern wir einfach nochmal, weil wir die Brücke noch nicht gebaut haben. Also wer die Brücke bauen will, muss Speicher in dem gleichen Maße erforschen wie die Erneuerbaren selber. Deswegen zählt für mich die Speicherforschung auch direkt zu den Erneuerbaren dazu. Und da ist in unserem Land einfach noch ziemlich viel zu tun. Auch Greenpeace, muss man sagen, hat an der Stelle in der Vergangenheit noch nicht den Fokus draufsetzen können, weil, ich sag mal, eben auch die wissenschaftliche Erkenntnisse da sind. Aber bei Greenpeace wäre es auch spannend, wenn von deren Seite mal in Studien finanziert würde, wie damals in der Photovoltaik. Also ich zum Beispiel habe mein persönliches Unternehmerschicksal Greenpeace zu verdanken, die lange bevor ich Solon gegründet habe, eine Studie haben bezahlt, mit der das PV-Potenzial Deutschlands ermittelt worden ist. Ja? Ähnliche Studien für Speicher wären sehr hilfreich, würden Unternehmen und aber auch wissenschaftlichen Einrichtungen helfen, ihre Aktivitäten auszuweiten.
Die Studien, die Sie jetzt ansprechen, zielen die vor allem darauf ab, das benötigte Potenzial zu ermitteln? Oder ist auch wirklich noch so viel Forschungsarbeit bei der Technologie nötig? Oder gibt es da schon viel? Denn in anderen Bereichen, bei den regenerativen Energien, heißt es immer, es muss noch so viel entwickelt werden. Wir haben noch nichts. Die Windräder stehen da, die Photovoltaikzellen gibt es. Es müsste einfach angewendet werden. Ist das vergleichbar bei den Speichertechnologien?
Ja, also es ist durchaus vergleichbar. Es gab ja lange Jahre immer einen Streit in der Photovoltaik, dass die einen gesagt haben, forscht doch erstmal so lange, bis es so billig ist wie Wind oder wie Atom. Und dann setzen wir ihn ein. Und die anderen, also wir haben damals immer behauptet, aus dem Forschungslabor kommt die Hälfte der Medaille. Also wenn die forschen und den Wirkungsgrad erhöhen, ist es gut. Wenn sie aber einen industriellen Prozess anregen, indem sie eine Serienfertigung machen, so wie das beispielsweise bei der Firma Q-Cells dann stattgefunden hat, dann können sie den Preis für eine Zelle massiv darüber senken, indem Ingenieure Serienprodukte entwickeln. Da brauchen sie kein Labor. Das heißt, es bedarf immer auf der einen Seite einer wissenschaftlichen Forschung, die grundlagenorientiert ist und die auch aus dem staatlichen Haushalt erfolgt. Aber sie brauchen auch einen Anreiz, einen wirtschaftlichen Anreiz, dass Unternehmen große Stückzahlen machen, weil erst über große Stückzahlen kriegen sie eine Preisreduktion. Und ich würde mal sagen, bei der Speichertechnologie stehen wir in der gleichen Situation. Wir brauchen auf der einen Seite wissenschaftliche Forschung für bessere, effizientere, langlebigere Speicher, vor allen Dingen auch für andere Speichertypen. Bisher wird nur am Auto rumgeforscht. Es forscht noch keiner wirklich an einem Hausspeicher oder sogar an großen stationären Speichern. Und dann brauchen wir aber auch ein Anreizprogramm, ein wirtschaftliches Anreizprogramm, möglicherweise vergleichbar dem EEG, dass die Speicher, die es heute schon gibt, die Chance bekommen, in eine Serienfertigung zu geraten, um dann von dort immer kostengünstiger zu werden. Ich würde immer beide Ansätze wählen, weil ich denke, dass das, wie in der PV und auch im Windbereich bereits geschehen, für den Erfolg verantwortlich ist.
Jetzt haben Sie gerade nochmal das Thema Elektromobilität angesprochen. Damit verbinde ich auch immer das Bild von einem kleinen viereckigen Speicher, wie man ihn zum Beispiel aus einem Handy kennt, also Lithium-Ionen-Akkus. Andererseits sprechen Sie von großen Systemen, die große Energiemengen speichern können. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist dann ja keine Batterie mehr mit Bleisäure drin oder Ähnlichem. Das ist ja was ganz anderes. Was gibt es da für Ansätze?
Also es gibt natürlich prinzipiell auch die Bestrebung, teilweise in Amerika, aber auch jetzt in Deutschland von LITEC, einen Autospeicher, ich nenne ihn mal jetzt ruhig so, zu modifizieren. Einmal, dass die Lebensdauer erhöht wird von, sage ich mal, 7 Jahre, die Autoindustrie garantieren möchte, in der Größenordnung auf 10, 15 oder vielleicht sogar 20 Jahre mit anderen Elektrodenmaterialien. Und die versuchen tatsächlich nur, die Zellen aneinander zu reihen und dann einen großen Klotz zu bauen. Das stellt man sich wirklich so vor, als würden viele Autos nebeneinander stehen. Das ist ein Weg. Der andere Weg ist aber völlig andere Technologien. Also ich hatte vorhin schon gesagt, Vanadium Redox Flow. Da wird quasi eine Flüssigkeit durch einen Stack gepumpt. Da können Sie beliebige Einheiten leistungs- und energiemäßig skalieren. Und Sie haben dort das große Potenzial, dass Sie den Preis weiter senken, wenn Sie in große Serien geht. Und Sie haben eine extrem langlebige Batterie im Vergleich zu anderen elektrochemischen Prozessen. Dann gibt es sowas wie Natriumschwefel. Das wurde teilweise in Deutschland erforscht. Das hat eine so hohe Energiedichte, ja, dass Sie unter viel kleinerem Raum schon viel größere Energiemengen unterbringen können. Das ist etwas, was weiterverfolgt werden muss, ja, und was auf jeden Fall die Möglichkeit in sich birgt, stationäre Applikationen zu machen. Sie können, den Nachteil sind dort zum Beispiel die Hochtemperatur. Sie werden niemals mit einer Hochtemperaturbatterie im Auto fahren. Zebra hat das probiert. Es geht natürlich auch, wenn Sie eine Flotte unterhalten und immer weiß, wo das Auto abends ankommt. Wenn Sie aber Individualverkehr haben mit einer Hochtemperaturbatterie, dann stellen Sie das irgendwie ab. Nach 3 Wochen ist es irgendwie kaputt, weil die Batterie eingefroren ist. Also das geht nicht. Aber prinzipiell muss es man sich gar nicht so vorstellen, dass eine Autobatterie und eine stationäre Batterie so viel anders ist, sondern man muss einfach nur punktuell den Ansatz in der Entwicklung der Technologien leicht abändern. Sie müssen nicht mit 200 Stundenkilometer gegen die Wand fahren können, wenn Sie das ins Haus stellen. Ja. Sie müssen auch nicht unbedingt die höchste Energiedichte haben, weil Sie das Ding mit sich rumfahren, wenn es im Haus steht. Das kann auch ein bisschen schwerer sein. Dafür sollte es dort ein bisschen billiger sein, dafür sollte es dort länger halten. Also da sind die Schwerpunkte leicht verschoben, aber im Prinzip wird man auch auf Lithium, auch auf Vanadium und Natrium gehen, nur die Schwerpunkte sind anders.
Gibt es denn jetzt Technologien, die man jetzt einsetzen könnte? Wenn die jetzige Bundesregierung nächste Woche ein Finanzierungsmodell bereitstellt und die Mittel da sind, könnte man jetzt schon wirklich große Energiemengen speichern.
Ja, also das ist das, was wir im Moment verhandeln, gerade ein 10-Megawatt-Block, was ja dann in der großen Energiewelt noch klein wäre, aber in der Batteriewelt schon sehr groß. Der soll bei Stadtwerken installiert werden und den Regelenergiemarkt teilnehmen. Das sind Projekte, die sind ganz konkret in Planung, also die laufen auch über unser Büro. Und da wird mit Laufzeiten und mit Investitionskosten kalkuliert, die wir alle schon durchgerechnet haben. Also die Batterien stehen ja auch schon da. In Japan laufen die ersten Natrium-Schwefel-Batterien seit 12 Jahren. Das heißt, man hat dort Erfahrungszeiträume, die werden zum Teil vollgezykelt, also bis zu einem Zyklus am Tag. Das heißt, die haben schon über 5000 Zyklen zum Teil. Und es ist tatsächlich so, dass man damit einfach sofort anfangen könnte. Die Frage ist, ob das Sinn macht, wenn man es gegen andere Technologien kaufmännisch vergleicht. Und ich sage immer etwas ketzerisch, wenn Sie ein altes, abgeschriebenes Kohlekraftwerk weiter betreiben am Regelenergiemarkt, ist es billiger, wie wenn Sie eine neue Batterie kaufen, weil die Batterie macht nur 7% Rendite und das Kohlekraftwerk macht 13% Rendite.
Und jetzt zur Zeit mit der Laufzeitverlängerung ja auch dieser Systemkonflikt immer im Gespräch ist, erneuerbare Energien, Großkraftwerke. Kann es sein, dass man, um diesen Übergang zu schaffen, jetzt mehr Speicherkapazitäten bräuchte, als es der Fall wäre, wenn man wirklich nur erneuerbare Energien hätte?
Also erstmal ist die Verlängerung der Atomlaufzeiten eine wirklich tragische, schlimme energiepolitische Entscheidung. Weil unabhängig davon, wie sie jetzt die Speicherentwicklung fördert oder hemmt, ist es auch für all die Aktivitäten, die bereits in den letzten 10 Jahren gelaufen sind, von Stadtwerken, die ihre Netze ökologischer machen wollten, die Fernwärmesysteme, Nahwärmesysteme installiert haben, um effizienter zu sein, um ökologischer zu sein, für die ist ein Großteil der Investitionen jetzt im Nachhinein vergeben. Sie werden das Geld nicht mehr zurückbekommen. Die haben großen Schaden. Und viele der energiepolitischen Entscheidungen, die im Kleinen getroffen werden, jetzt gar nicht mal von großen Energieversorgern oder von der Politik, werden natürlich durch die Laufzeitverlängerung ins Abseits gedrängt. Das ist wirklich der große, große Schaden. Wenn man jetzt mal noch auf die Speicher das Thema spiegelt und sagt, ich habe jetzt mehr Atomkraftwerke länger am Netz, dann ist es tatsächlich so, dass man eine Erhöhung der Grundlast, also ein Atomkraftwerk kann nur Grundlast liefern, weil es sich fast kaum ausregeln lässt. Auch wenn behaupten wir, die Neueren könnten irgendwie ein bestimmtes Fenster, ist gut, aber im Grunde betreiben sie das immer, sie können es auch nicht abschalten. Und das wiederum bedeutet, der Druck, Speicher zu bauen, natürlich verschoben wird. Das heißt, wir haben eigentlich nichts anderes als eine Verlagerung oder eine Verschiebung der zwingenden Notwendigkeit, uns neuen Techniken zuzuwenden, indem wir die alte Scheiße einfach weitermachen.
Wie stellen Sie sich das denn wirklich in der Zukunft vor, ein ausgereiftes System, das langfristig ja dann auch sogar wahrscheinlich günstiger sein wird als das jetzige Energiesystem, wie wir es haben. Wie stellen Sie sich das vor?
Also ich persönlich denke schon, dass es eines Tages so sein wird, dass wir uns tatsächlich mit 100% erneuerbaren Energie versorgen auf der ganzen Welt. Davon gehe ich erstmal als Szenario aus. Die Frage ist ja nur, wann wird es sein und wie lange wird es dauern? Und wie ist der Weg dorthin? Deswegen ist ja dieses Inselprojekt auf den Azoren so schön, weil dort nehme ich im Grunde genommen das, was mal sein soll, vorweg. Und das Schöne daran ist, dass es heute schon kostengünstiger machen kann, wie die jetzige Energieversorgung. Das liegt einfach daran, dass die Azoren weit im Meer sozusagen so fernab von den Küsten liegen, dass das Transportkosten für die Energie so hoch sind, dass dort ideale Sonnen- und Windbedingungen sind und ich sozusagen die Kosten für eine Batterie dort einfach in Invest packen kann und trotzdem komme ich auf niedrigere Kilowattstundenpreise, wie wenn man das weiter mit Öl betreiben würde. Das ist natürlich ein ideales Szenario. Ich liege dort bei einem Mittelpreis in den nächsten 20 Jahren von knapp 42 Euro Cent pro Kilowattstunde. Sie wissen, dass wir hier alle so ungefähr 18 bezahlen. Ich denke mal, es werden sich diese beiden Zahlen in den nächsten 20 Jahren aufeinander zubewegen. Der Strom wird hier teurer, unabhängig davon, wie er gemacht wird. Wir werden mit Speichern und den Erneuerbaren immer noch ein bisschen billiger werden. Wir werden uns irgendwann treffen. Und wenn wir uns treffen, dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr, Öl zu verballern oder Uran zu schlürfen, wenn sie es kostengünstiger mit den Erneuerbaren machen können. Aber wir brauchen da mit Sicherheit noch einen Korridor von 10 bis 20 Jahren.
Mehr zu diesem Thema wie immer auf der Greencast-Webseite. Bis nächsten Montag und Ihnen bis dahin eine spannende Woche. Weitere Informationen zum Greenpeace Greencast finden Sie im Internet unter greenpeace-berlin.de/podcast.